Willkommen zu Lohnt sich das, der Standard-Podcast über Geld. Mein Name ist Natascha Ickert. Teure Villen, Privatjets und Megajachten. Für Superreiche gehört der absolute Luxus zum Alltag. Doch ihr Reichtum ermöglicht ihnen nicht nur ein Leben im Überfluss, sondern auch politische Einflussnahme. Wie ist Vermögen in Österreich verteilt und was bedeutet das für unsere Gesellschaft, unsere Demokratie und für den sozialen Zusammenhalt? Um das einzuordnen, spreche ich mit Stefan Püringer. Er ist Sozioökonom an der Johannes Kepler Universität in Linz und forscht unter anderem zu wirtschaftlicher Macht und den Netzwerken der Superreichen. Hallo Herr Püringer, schön, dass Sie da sind.
Hallo, danke für die Einladung.
Bevor wir tief ins Thema einsteigen, hier ein wichtiger Hinweis. Es lohnt sich uns auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr Podcast hört zu abonnieren, dann verpasst ihr nie eine neue Folge. Ja, fangen wir mal an. Vielleicht so ganz grundlegend, was ist denn eigentlich superreich? Also wie wird das definiert?
Also die Definition von Superreichtum, die internationale Definition, da spricht man von High Net Worth Individuals oder Ultra High Net Worth Individuals und da beginnt man so bei 100 Millionen Euro oder Dollar, international Dollar, ja.
Also als Vermögen sozusagen.
Genau, als Vermögenswert, ja. Also es geht hier nur um Vermögen, nicht um Einkommen.
Mhm. Schwer vorzustellen, wie viel das ist, ehrlich gesagt. Aber auf wie viele Menschen trifft es ungefähr zu? Jetzt sagen wir mal, entweder weltweit oder in Österreich, je nachdem, was für Zahlen es da gibt, falls es überhaupt welche gibt.
Eines der großen Probleme ist, dass es sehr wenig Zahlen, sehr wenig Forschung zu dem Thema gibt. In Österreich geht man davon aus, das sind ungefähr 400 Personen oder Haushalte in Österreich. Und wir haben einen anderen Vergleich, vielleicht in Österreich ungefähr 350.000 Millionärinnen.
Das ist viel oder wenig jetzt im Gegensatz zu anderen Ländern.
Ja, natürlich absolut ist Österreich nicht so groß, aber was die Vermögenskonzentration betrifft, ist Österreich da schon am ganz oberen Ende in einem EU-Vergleich. Also die Vermögensungleichheit ist in Österreich international verglichen auch sehr, sehr hoch.
Spannend. Ich hätte irgendwie gar nicht gedacht, außer den üblichen Verdächtigen, die man so weiß, hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass es doch so viele sind.
Ja, es sind eben ja auch nicht so viele, aber die Konzentration ist sehr hoch. Also wenn man von Vermögensverteilung spricht, und das ist jetzt tatsächlich auch nicht ganz speziell für Österreich, sondern international nicht so anders, dann haben wir hier wirklich eine unglaubliche Konzentration ganz, ganz oben. Und ganz, ganz oben heißt dann wirklich, da geht man runter bis auf einzelne Personen, die letztlich tatsächlich die Vermögensverteilung beeinflussen. Also wenn man das international, um ganz grob so eine Relation zu bekommen, sie vorstellt, dann ist die reichste Person, also Elon Musk. Und diese Schätzungen sind natürlich immer, was kommt da wo wie rein und dann wird die Tesla-Aktie runtergewertet, dann geht das Vermögen runter. Aber grundsätzlich kann man, und wirklich ein ganz grober Vergleich, ist das Vermögen von Elon Musk ungefähr gleich hoch wie das Bruttoinlandsprodukt Österreichs. Das heißt doch eine reiche, kleinere, mittlere Volkswirtschaft. Und dort quasi all das, was über ein ganzes Jahr von der gesamten Bevölkerung erwirtschaftet wurde, und das ist natürlich ein Vergleich eines Vermögensbestandswerts mit einer Flussgröße, um so eine Relation zu bekommen. Eine Person ist ungefähr so reich wie Österreich in einem Jahr oder der reichste Haushalt in Österreich. Das ist die Familie Pirch-Borsche, die Vermögen jetzt nicht nur in Österreich, sondern auch in anderen Ländern in Deutschland hält. Deren Vermögen ist ungefähr gleich hoch wie die unteren 50% der Vermögensverteilung an Vermögen besitzen.
Was machen die Familie, oder warum sind die so reich?
Ja, also dieser Pirch-Borsche-Konzern liegt es der auf der Hand, also sehr viel im Automobilbereich. Genau, und dann hat verschiedenste Immobilien. Es war jetzt unmittelbar gerade in den Medien auch mit diesem Salzburger Privattunnel für einen der Mitglieder dieser Familie. Und da sieht man schon, also da greift es quasi in eine öffentliche Infrastruktur ein, dass das vielleicht die gleich gutes Beispiel für das, dass ökonomischer Reichtum, Vermögenskonzentration eben nicht nur ökonomische Macht bedeutet, sondern in vielen Bereichen auch politischen Einfluss. Und dort beginnt es dann auch jetzt aus meiner Perspektive problematisch zu werden.
Ja, da kommen wir nachher noch hin. Und jetzt haben wir von einer Person gesprochen und das Vermögen, wie das ungefähr aussehen kann. Wie ist denn das Vermögen insgesamt über Bevölkerung verteilt in Österreich?
Ja, in Österreich spricht man davon, Studien der Statistik Austria, der Household Finance and Consumption Survey kommt ungefähr zu dem Schluss, dass das obere Prozent, also das Top-Prozent, 40% des Vermögens besitzt in Österreich. Bei den Top-10% sind wir ungefähr bei 2/3 und so im Vergleich die untere Hälfte 2-3%. Das heißt, hier tatsächlich schon einmal sehr ungleich verteilt und da ist Österreich noch einmal EU-weit auch einer der Spitzenreiter der Vermögensungleichheit. Und dann aber noch einmal, also jetzt wirklich auch innerhalb dieses Top-Prozents haben wir noch immer, also letztlich auch unter den schon, sind wir da schon, unter den Multimillionärinnen gibt es dann wiederum welche, die da besonders rausstechen. Also wir haben wirklich eine extreme, exponentielle Potenzialverteilung in der Vermögensverteilung.
spannend. Und während die Teuerung eigentlich die große Mehrheit der Bevölkerung stark getroffen hat, sind sozusagen Reiche immer reicher geworden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und auch die Zahl der Superreichen ist ja in den letzten Jahren gestiegen. Woran liegt das?
Ja, ganz genau. Also das ist auch ein Trend, den kann man für Österreich und auch international beobachten. Und tatsächlich jetzt wieder mit einer zunehmenden Rate. Also im letzten Jahr ist der Vermögenszuwachs der Allerreichsten dreimal so schnell gewesen wie im Vorjahr. Und das führt zu einer weiteren Konzentration von Vermögen. Und hier vielleicht schon ein ganz wichtiger Aspekt. Sehr lange war das schon irgendwie so ein Versprechen, seit den 70er, 80er, 90er Jahren. Ja, wir haben eine leicht anwachsende Vermögensungleichheit, aber die sorgt irgendwie, oder Einkommensungleichheit, aber die sorgt international schon auch dazu, das war so dieser Trickle-Down-Effekt, der ohnehin aus vielen Gründen problematisch ist, sorgt schon auch dazu, dass quasi die Ärmsten auch irgendwie dann einmal davon profitieren. Und jetzt in den letzten Jahren, 2023, eine Studie von Oxfam ist rausgekommen, wo jetzt zum ersten Mal sowohl Superreiche in der Anzahl der superreichsten Milliardärinnen als auch in dem Vermögen, das diese erhalten, zunehmen, aber gleichzeitig auch absolute Armutgefährdung zunimmt. Das heißt, nicht nur die Allerreichsten werden reicher, sondern auch die Allerärmsten werden ärmer. Und das ist tatsächlich eine Diskrepanz, die jetzt nur mal eher neu ist, aber die diese Dynamik natürlich jetzt auch am unteren Ende noch mal verstärkt. Und dann ist dieses Versprechen eines Trickle-Downs, irgendwann werden alle profitieren, und nicht überhaupt nicht mehr haltbar. International schon gar nicht.
Und hängt es irgendwie zusammen, dass sozusagen ein Teil der Bevölkerung immer ärmer wird und die anderen? Oder sind das eben verschiedene Ursachen?
Das sind sicher unglaublich viele heterogene Ursachen. Was man aber sicher zeigen kann, was unsere Studie und auch andere Studien zeigen, ist tatsächlich, dass diese Vermögenskonzentration ein Trend ist, den man jetzt mit einer ganz kurzen Ausnahme, und das sind quasi wirklich immer nur ganz große weltpolitische Ereignisse, wie der Zweite Weltkrieg, wie ganz kurz, aber da wirklich nur in einem Mini-Ausschlag, die Finanzkrise 2008. Ansonsten ist es eigentlich ein stetiger Trend der Zunahme von Ungleichheit. Thomas Piketty, französischer Ökonom, hat das mit einer unglaublich aufwendigen empirischen Analyse über viele Jahrzehnte hinweg gezeigt, dass es wirklich diese Entwicklung gibt, einer Zunahme der Ungleichheit, die sich dann eben insbesondere bei den Allerreichsten findet. Und da gibt es jetzt wiederum viele Ursachen natürlich. Eine der Ursachen ist jetzt sicher Finanzialisierung und Ausweitung von Möglichkeiten, Finanzvermögen zu transferieren, einer Steuergesetzgebung, die das auch besser ermöglicht. Also wenn wir da auf die USA blicken, da hat man wirklich in den 80er Jahren, 70er, 80er Jahren wesentlich höhere maximale Steuersätze, also auch Einkommensteuersätze, aber auch Vermögensteuern. In Österreich kennen wir Vermögensteuern ja so nicht, aber auch das Abschaffen der Vermögensteuer ist natürlich ein ganz zentraler Punkt. Aber ja, da könnte man jetzt sehr, sehr viele Gründe anführen, und die Zunahme der absoluten Armut ist jetzt sicher eine andere Debatte, wo natürlich kriegerische Konflikte eine Rolle spielen, aber wo letztlich diese globale Ungleichheit natürlich ganz zentral ist.
Sie haben ein Wort genannt, Finanzialisierung. Können Sie das vielleicht nochmal kurz erklären?
Ja, also jetzt die Überführung, wenn man jetzt in diesem Nachkriegskonsens war, wo sehr stark doch nur die Idee war, realwirtschaftlich quasi Arbeitnehmerinnen, Arbeitgeberinnen zusammenzubringen. Das wäre jetzt in Österreich so die Sozialpartnerschaft, ganz klassisch. Dann war mit diesem stärkeren Fokus auf die Finanzwirtschaft, das würde man so bezeichnen, dass jetzt viele Bereiche quasi in diesen Finanzsektor auch mit überführt werden und dort quasi finanzielle Gewinne, finanzielle Verwertungsmöglichkeiten zunehmen.
Verstehe. Kommt mir das so vor, oder funktioniert das Wirtschaftssystem in gewisser Weise automatisch zugunsten der Reichen? Oder ist das eine verkürzte Aussage?
Das ist natürlich eine starke Aussage, aber ich würde dem durchaus zustimmen. Die amerikanische Politikwissenschaftlerin und Juristin Katharina Pistor, die sich sehr aus einer längeren Perspektive mit dieser Frage von woher kommt jetzt eigentlich überhaupt die rechtliche Rahmenbedingungen, um Kapitalvermögen anzuhäufen, und woher kommt letztlich auch überhaupt so diese Dynamik des wirtschaftlichen Systems, bezeichnet das als Code of Capital, also das ist auch ihr Buch, das sehr breiter rezipiert wurde. Und da beschreibt sie das tatsächlich so, dass in vielen historischen Epochen eigentlich zunächst einmal Eigentumsrechte festgelegt wurden und erst später dann so demokratische Beteiligungsrechte basiert sind. Das zeigt sich auch empirisch an vielen Beispielen. Und das ist natürlich schon eine sehr starke Aussage, weil letztlich, wenn man das einige Schritte noch weiterführt, dann heißt es, wir setzen eine Eigentumsordnung. Und das ist natürlich im Vermögensbereich tatsächlich, ja, geht es insbesondere um Eigentumsabsicherung, Privateigentumsrechte. Und erst später gibt es dann diese demokratischen Beteiligungsrechte. Das heißt, wir haben uns hier, wenn man das zugespitzt sagt, und das kann man für Österreich sicher auch so sagen, und in unserer Studie gibt es da einige Belege dafür, haben uns ein Rechtssystem geschaffen, das schon diese besonders reichen Personen in vielen Bereichen begünstigt oder überhaupt erst geschaffen wurde für besonders reiche Personen. Und für viele andere spielt das quasi keine Rolle, Privatstiftungen oder so.
Jetzt will ich doch noch mal einen Schritt zurückgehen von vorher. Und zwar, dass es in den letzten Jahren so angestiegen ist, besonders oder irgendwie mehr angestiegen ist als sonst. Woran liegt das, dass es jetzt gerade in den letzten Jahren so rapide bergauf gegangen ist?
Ja, zunächst einmal ist es tatsächlich nicht was ganz Neues. Also diesen Trend können wir mit den, also bei der Piketty ist das so in den 70er, 80er Jahren in den USA etwas verspätet, dann noch in Europa. Also genau die Phase der Privatisierungen, der neoliberalen Wenden, wo quasi ganz dezidiert mit so einer Losung mehr Markt, mehr Privat, weniger Staat, Regulierungsmaßnahmen so gesetzt wurden, dass das zunimmt. Das ist sicher ein ganz zentraler Punkt. Und dann haben wir natürlich immer wieder so technologische Innovationsschübe, insbesondere jetzt mit der Digitalisierung, mit Big Tech-Konzernen, internationalen Konzernen, wo jetzt unglaubliche Profitmargen vorherrschen. Und wenn man sich anschaut, wer sind die reichsten Personen der Welt, eigentlich ist das in der Vermögensverteilung noch einmal ein ganz zentraler Punkt, das sind vor allem Männer, also wer sind die reichsten Männer der Welt. Sehr viel von dem ist quasi in dieser Big Tech-Konzernlogik von Mark Zuckerberg, früher auch schon Bill Gates, Elon Musk, also viele Menschen, die genau in diesem Bereich jetzt aktiv sind, wo halt ganz besonders jetzt diese Dynamik des Kapitalismus im Moment am Pulsieren ist.
Gerade bei diesen Tech-Firmen könnte man jetzt sagen, na gut, sie haben sich eben ein Unternehmen aufgebaut und klug investiert. Ja, dann ist es eben legitim, auch deswegen viel Geld zu haben, oder nicht? Was kann man da dagegen sagen?
Was kann man da dagegen sagen? Ja, zunächst denke ich mal, ist es tatsächlich eine Frage eines gesellschaftlichen Konsenses, über diese Fragen nachzudenken und zu sprechen. Das ist schon mal der erste Punkt. Wir sprechen ganz, ganz wenig. Und da ist Österreich schon einmal ein super Beispiel. Da spricht man halt über Einkommen schon kaum, über Vermögen schon gar nicht. Das heißt, das ist tatsächlich eine unsichtbare Arena, wo jetzt vielleicht im Einkommensbereich ist es noch sichtbarer mit Lohneinkommen. Im Vermögensbereich wissen wir ganz wenig. Aber dennoch jetzt zu dieser Frage zurückzukommen, es ist dann eben eine Frage, ja, wie weit darf das jetzt auseinandergehen? Also es heißt jetzt nicht irgendwie aus dem eine Forderung zu ziehen, es muss alles gleich sein oder so. Und natürlich spielt da eine besonders tolle Idee, setzt sie dann irgendwie um, die Leute gehen ein großes Risiko ein und sehr viele haben wahrscheinlich ganz ähnliche Dinge probiert wie Bill Gates und Mark Zuckerberg und sind nicht erfolgreich gewesen. Und die dann erfolgreich sind, sollten für das irgendwie entlohnt werden. Das wäre schon so eine Leistungsgerechtigkeitsgeschichte, die man wahrscheinlich immer wieder mal hört. Der andere Punkt ist aber schon wirklich auf die Relationen zu schauen. Und ich habe es ja schon eingangs gesagt, wie weit das auseinandergeht, ist mittlerweile halt völlig aus dem Lot geraten. Wir machen oft an unserem Institut also Schulworkshops mit Kindern, wo wir quasi erarbeiten, was heißt Gerechtigkeit und dann zu schauen, was heißt das für Verteilung von Vermögen. Und dort schon und auch, wenn man so in die Philosophiegeschichte zurückgeht, bei Plato ist so diese Idee, das rechte Mittelmaß ist wichtig für eine Gesellschaft. Jetzt kann man dann natürlich viele Probleme da sehen. Aber der kommt zu dem Schluss, naja, okay, es muss schon eine Ungleichheit ergeben, das ist vielleicht irgendein Anreiz oder was auch immer. Und das befindet sich bei Plato tatsächlich so festgeschrieben, auch so in einer Relation 1:4. So ist das in Ordnung, wenn es darüber hinausgeht, ist es ein Problem. Also die Ärmsten zu den Rechten. Und auch in unseren Schulworkshops sieht man das zunächst einmal so, ja, es müssen schon die fleißiger sind, die sich irgendwie besonders bemühen. Jetzt haben wir gerade in Österreich diese wahnsinnig tolle Debatte über Teilzeit und Vollzeit. Die da irgendwie mehr versuchen zu leisten, müssen schon für das irgendwie entlohnt werden. Aber was wir hier in der Vermögensverteilung finden, ist dermaßen weg von all diesen Vorstellungen, von dem, was irgendwie nur gerechtes Ausmaß an Ungleichheit ist, wenn man das wirklich an Zahlen niederbringt, kaum eine Zustimmung findet, dass man sagt, okay, das ist jetzt total in Ordnung, dass eine Person ein Vermögen hat, das so viel ist wie das Bruttoinlandsprodukt einer reichen, kleineren Volkswirtschaft wie Österreich. Oder es ist okay, dass eine Familie, die waren eben besonders fleißig und daher sollten die so viel haben wie 5 Millionen Menschen in Österreich. Also diese Relationen sind einfach völlig weg aus dem Lot und dort ist es tatsächlich dann eine gesellschaftspolitische Frage, über das nachzudenken. Und ja, aus meiner Perspektive ist es einfach in keiner Weise, diese Relationen irgendwie zu rechtfertigen. Und werden dann eben zu Problemen, die nicht mehr nur in dem ökonomischen Feld sind, sondern eben in gesellschaftspolitische Fragen, in politischen Einfluss, in ökologische Debatten eine Riesenrolle spielen. Also auch das war jetzt vor einigen Monaten diese Hochzeit von Jeff Bezos in Venedig. Da fliegen dann 100 Privatjets ein und schon allein der ökologische Fußabdruck, den quasi diese Hochzeit verursacht, ist so weit weg von der Realität eines jeden Einzelnen und einer jeden Einzelnen. Und da geht es eben in der Vermögensverteilung nicht um das, irgendwie ein größeres Haus zu haben oder, keine Ahnung, zwei Autos oder ein besonders tolles Auto zu haben oder eine Villa zu haben. Das ist wirklich eine Parallelwelt, eine absurde Parallelwelt, die so weit weg ist von der Lebensrealität. Und ich glaube, das ist schon der ganz zentrale Punkt. Also das ist völlig aus dem Lot geraten.
Ich habe mal gehört, alle denken, sie sind Mittelstand und alle verdienen ungefähr mittelmäßig viel. Und man hört ja auch in der Politik, ja, wir müssen Mittelstand und KMUs irgendwie finanzieren und sozusagen die Mitte in Anführungszeichen stärken. Jetzt sehen wir aber, dass die Mitte eigentlich nicht existiert, wenn man jetzt in Vermögen geht, sondern da sind wir ganz weit unten in der Vermögensverteilung. Warum ist diese Diskussion so anders? Das verstehe ich irgendwie nicht.
Ich verstehe das auch oft nicht. Ja. Na, es ist tatsächlich in vielen Studien immer so, dass es eine Tendenz zur Mitte gibt, aus beiden Polen. Also Ärmere schätzen sich reicher eher so in die Mittelschicht rein, Reichere schätzen sich ärmer in die Mittelschicht rein. Das stimmt auf jeden Fall, aber wir haben noch immer das vor uns, dass das irgendwie in Relationen ist, die relativ ähnlich sind. Und wo halt Leute vielleicht das doppelte Vermögen oder eben dieses größere Haus haben oder so. In der Welt der Superreichen spielt das aber überhaupt keine Rolle. Und jetzt auch vielleicht in die Vermögensverteilungsforschung reinzublicken, da kommt ja in regelmäßigen Abständen, wird eine standardisierte Umfrage gemacht, wo das Vermögen geschätzt wird. Und in dieser Vermögensverteilungsforschung, die mit sehr guten Datenlagen arbeitet, versucht das möglichst gut aufzuarbeiten, besteht das riesige Problem darin, dass die Vermögensungleichheit immer unterschätzt wird. Es ist die Frage, warum wird die unterschätzt, auch in diesen statistischen Erhebungen? Ganz einfach deshalb, wenn man sich jetzt vorstellt, wir wissen, wie Vermögen ungefähr verteilt ist, ganz grob. Also so gibt es dann diese Trend- und Forbes-Reichenlisten. Und wir wissen quasi, dass die Allerreichsten tatsächlich einen großen Anteil des Vermögens haben. Wenn wir jetzt aber eine Stichprobenumfrage rausschicken, dann ist die Wahrscheinlichkeit in diesen, ich glaube, in Österreich ist die Grundgesamtheit so bei mehreren 3000 Haushalten, die da befragt werden, ist die Wahrscheinlichkeit, einen der 10 reichsten Haushalte zu erwischen, relativ gering. Und wenn man sie im Sample drinnen hat, hätte, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die dann auch teilnehmen, wenn sie jetzt, keine Ahnung, den Herrn Mateschitz anrufen, wahrscheinlich eher gering. Und dadurch, dass das aber so ungleich ist, wird es tatsächlich massiv verzerrt. Jetzt wird es dann korrigiert und man versucht es zu korrigieren, aber man hat hier wirklich ein Riesenproblem und wenn man so die Rohdaten anschaut, das ist ja schon ganz lustig in Österreich, aus dieser sehr breiten Umfrage, dann ist der reichste Haushalt bei der letzten Welle war bei 15 Millionen das Vermögen. Das heißt, das ist extrem weit weg von dem, was wir an der Spitze haben. Aber weil die Spitze so stark konzentriert ist, macht das einen Riesenunterschied. Und dann wieder zu dieser Frage zurückkommen, warum schätzen sich alle als Mittelschicht ein? Ja, das ist tatsächlich eine schwierige Frage. Und ist natürlich Teil dieser, ja, könnte man jetzt sagen, so einer Diskurshegemonie, eben nicht über das zu sprechen, wo tatsächlich Vermögen und Macht konzentriert sind, sondern das auf so Nebenschauplätze von Leistungsgerechtigkeit zu übertragen. Und auch da ist wieder so ein Punkt, wenn man sich das dann wieder verknüpft mit anderen Debatten über die Sozialhilfe oder so, da wissen wir sehr, sehr genau, wie viel die Leute bis auf den Euro verdienen und wie viel da offengelegt werden muss, um irgendeine Leistung zu bekommen. Und gleichzeitig wissen wir über die Allerreichsten ganz, ganz wenig.
Ja, kommen wir mal zum nächsten Thema. Und zwar, Sie haben ja auch zu politischer Einflussnahme geforscht. Ein ganz berühmtes Beispiel gibt es ja Elon Musk. Der saß ja ganz nah am Chefsessel in den USA. Jetzt zwar nicht mehr, aber trotzdem ist er noch sehr reich. Ja, was kann man denn da für Österreich sagen? Gibt es denn da auch ein Beispiel oder ist hier die Einflussnahme vielleicht gar nicht so groß?
Naja, da müssen Sie eh nur Ihre Reportagen anschauen. Da werden Sie ja viele Beispiele stoßen. Also zunächst einmal so diese ganz extreme Art der Einflussnahme. Am Beispiel Trump und Musk geht es ja kaum besser. Und wirklich dieses Bild der Inaugurationsrede von Trump, wo hinter ihm die 5 reichsten Männer der Welt gestanden sind und irgendwie so miteinander gesprochen haben auch, also noch klarer kann man es nicht zusammenfassen. Und dort sieht man natürlich schon, ich meine, in dieser Department of Government Efficiency werden nicht ganz zufällig dann Dinge dereguliert, die jetzt für diese künstliche Intelligenzbereiche und damit die Firmen oder Industrieinteressen von Elon Musk relevant sind, einen Vorteil bringen. Das heißt, diese ganz explizite und extreme Einflussnahme, die in den USA dann auch noch einmal stark über diese starke Spendenfinanzierung von Wahlkämpfen eine Rolle spielt. Das gibt es in Österreich ja nicht so. Wir haben natürlich auch in Österreich unsere Spendenskandale und da gibt es auch viele prominente Beispiele, die mit großen Summen auch politische Parteien oder Vorfeldorganisationen oder irgendwelche nahen Vereine unterstützt haben. Aber das ist niemals die Relation, wie das in den USA ist, auch weil man in Österreich ja durchaus mit dem Parteienfinanzierungsgesetz hier eine bestimmte Art der Unabhängigkeit uns schon aufrechterhalten haben. Das sicher. Gleichzeitig gibt es aber in Österreich viele Beispiele, wo diese politischen Einflussnahmen schon ganz klar sind oder zumindest die Versuche.
Haben Sie da ein Beispiel außer dem Tunnel in Salzburg für die Garage?
Ja, ich meine natürlich, René Benko war jetzt ein ganz tolles Beispiel, wo das wieder ganz klar wurde. Wir haben viele andere Beispiele, gerade so in diesem Finanzimmobilienbereich. Es ist immer sehr schwierig mit Namen, weil viele Leute da etwas pingelig und reagieren, wenn sie genannt werden. Und bei Benko ist es leichter, da gibt es jetzt tatsächlich auch quasi juristische Verfahren dazu. Was wir so an politischen Einflussnahmen, und das, also wir haben das untersucht über politisch exponierte Personen, also die quasi ein politisches Amt haben oder in einem staatlichen Betrieb sind und die eine Nähe zu diesen Superreichen haben. Und da findet man sehr, sehr viele Beispiele. Aber das sind natürlich potenzielle Einflusskanäle, was jetzt nicht heißt, es wird tatsächlich umgesetzt. In Österreich war natürlich eines der ganz tollen oder ganz klaren Beispiele die Gründung des Teams Stronach und um Frank Stronach, der um sich eine Schar von Politikerinnen oder politisch einflussreichen Personen gesammelt hat, also die früher politische Positionen begleitet haben, dann in die Privatwirtschaft gegangen sind und dann wieder zurück und dann vielleicht noch einmal in die Politik. Man spricht von so einem Drehtüreffekt. Und für das haben wir in Österreich schon viele Beispiele. Und gerade halt in diesen, sei das jetzt in der Baubranche, wo große öffentliche Aufträge vergeben werden, ist natürlich so eine politische Einflussnahme durchaus lohnenswert. Im Immobilienbereich, wo man auf die Bauordnung, auf die Raumvergabeordnung Einfluss nehmen kann, ist das durchaus lohnenswert. Auch das hat man jetzt bei Benko und bei den ganzen Skandalen rund um den Signa-Konzern ja auch sehr gut gesehen. Aber da haben wir in Österreich durchaus auch viele Beispiele, wo diese politische Nähe direkt gegeben ist. Oder wir haben in dem Sample der allerreichsten Personen auch Personen, die früher politische Ämter begleitet haben, mit Thomas Prinzhorn, mit Martin Bartenstein, mit Hans-Peter Haselsteiner. Die Nähe von Politik zu ökonomischer Macht ist durchaus in Österreich auch gegeben.
Das ist vielleicht auch schon das Stichwort für meine nächste Frage. Und zwar, Sie haben ja zu Netzwerken auch geforscht von Superreichen. Wie kann man sich das vorstellen? Ist das ein Dinner Club, wo Sie sich dann treffen und sich alles Dinge zuschieben? Oder wie schaut das aus?
Ja, wahrscheinlich kann man sich das in vielen Bereichen auch so vorstellen. Und das ist vielleicht auch schon mal ein guter Punkt. Das, was jetzt teilweise rausgekommen ist rund um Benko, waren dann halt irgendwelche investigativ-journalistischen Recherchen, wo bei irgendeinem Jagdausflug in Norwegen irgendwas besprochen wurde. In einer wissenschaftlichen Studie gehen wir natürlich nicht so vor, diese Beispiele zu sammeln. Aber was wir gemacht haben, ist tatsächlich, wir haben unser Sample definiert der allerreichsten Personen. Wir haben das dann eingegrenzt auf Personen und Haushalte mit einem Vermögen von ungefähr 500 Millionen Euro. Also dort haben wir gestartet.
Wie viel gibt es da?
Das ungefähr? Sind 62 waren das in unserem Sample, also quasi jetzt von den Superreichen noch einmal die Reicheren. Mhm. Und dann sind wir so vorgegangen, wir haben jetzt quasi diese Personengruppe rausgenommen, das sind teilweise Individuen, teilweise Familien, dann haben wir diese Grundknotenpunkte, wer sind die reichsten Personen, uns angeschaut und dann haben wir quasi eher diese Beteiligungseinflussnetzwerke im wirtschaftlichen Bereich von Unternehmen uns angeschaut. Das heißt, wir haben die Personen definiert, wir haben die oft auch das zentrale Unternehmen dieser Familie, beim Birch-Porsche-Konzern, definiert und schauen uns dann an, Netzwerk, wer sitzt jetzt quasi im Aufsichtsrat, im Vorstand oder ist wirtschaftlicher Eigentümer dieses Unternehmens, also die Superreichen, und wer dann noch? Und hier sind wir jetzt dann zwei Schritte weitergegangen, das heißt, da sitzt auch eine andere Person im Vorstand oder ist im Aufsichtsrat. In welchem Unternehmen ist die dann noch, hat die noch eine Position? Und aus dem heraus haben wir quasi dieses Netzwerk rund um diese Familien gesponnen, in so einem Schneeballverfahren über zwei Ebenen. Und für jeden einzelnen Haushalt oder einzelne Familie, wir haben auch gesehen, das war für uns durchaus überraschend, dass das sehr, sehr schnell auch zusammenwächst, also mit strategischen Partnerschaften über irgendwelche kleinen Firmen bis Immobilienentwicklungsgesellschaften und ganz, ganz zentral für die Superreichsten oder Überreichen in Österreich Privatstiftungen, findet man dann eben viele Überschneidungspunkte. Aber das ist so diese Idee der Netzwerkstruktur. Also Personen, Institutionen, Unternehmen und wie hängen die dann zusammen und worüber kann dann auch quasi mittelbar potenziell Kontrolle ausgeübt werden von diesen rechten Personen.
Über diese Netzwerkforschung haben Sie dann noch was anderes rausgefunden? Vermutlich ist es sehr engmaschig vernetzt.
Genau, also was wir herausgefunden haben oder was so zentrale Ergebnisse sind, einerseits tatsächlich diese unglaubliche Präsenz von Privatstiftungen. Mhm. Das ist wahrscheinlich auch, ja, ich sehe es schon als eines der zentralen und irgendwie spannendsten Ergebnisse unserer Studie.
Bleiben wir gleich nochmal, weil was hat es damit auf sich mit Privatstiftungen?
Ja, also der Privatstiftungsverband, also der Stiftungsverband der österreichischen Privatstiftungen, geht davon aus, dass es in Österreich, also das ist die Interessensvertretung der Privatstiftungen, dass es in Österreich ungefähr 3000 Privatstiftungen gibt. Jetzt wissen wir von dem KOFAG-Untersuchungsausschuss den Schlussbericht dort, dass ungefähr 3/4 von denen überhaupt nie kontrolliert wurden. Das ist nochmal so ein eigenes Thema. Aber von diesen 3000 Privatstiftungen, ich habe jetzt vorhin eh schon unser methodisches Vorgehen, das heißt, wir starten bei der reichsten Person, schauen uns dann an, welche Unternehmen besitzen die, wer sitzt dort noch im Vorstand, was besitzen die noch und wer sitzt dort. Also es geht zwei Schritte weiter. Und damit ist es wirklich jetzt so das Netzwerk rund um die Superreichen. Das heißt jetzt nicht, dass alles, was in diesem Netzwerk abgebildet ist, unter vollständiger Kontrolle dieser reichsten Personen steht. Aber es ist so das sehr enge Netzwerk rund um diese Personen. Und dann finden wir, dass nicht ganz 50%, also 1370, glaube ich, waren es bei uns, der Privatstiftungen, also fast die Hälfte, findet man in diesem Netzwerk wieder. Das heißt, wir haben hier nur 60 Familien und diese 60 Familien, das Netzwerk rund um diese 60 Familien, hat Verbindungen zu ungefähr der Hälfte der Privatstiftungen. Also das ist schon eine unglaubliche Konzentration. Und wenn man wieder so diese These von Katharina Bistor heranzieht, dann kann man da schon sagen, ja, wenn das Code of Capital ist, dann wurde hier wirklich eine Rechtsform geschaffen, die genau einer sehr, sehr, sehr kleinen Gruppe von Personen irgendwie zur Verfügung steht oder von denen genutzt wird.
Und wieso sind Privatstiftungen so interessant für genau diese Leute?
Also einerseits wird schon sehr klar auch vermittelt, ja, das ist eine Form, diskret Vermögen zu sichern und quasi auch dauerhaft hier anzulegen. Und das ist wahrscheinlich genau das Spannende. In vielen Bereichen heißt es natürlich bei großen Unternehmen jetzt auch, ja, die Erbnachfolge zu sichern. Also jetzt nicht zu riskieren oder so wäre jetzt der Pro-Privatstiftungsargument, würde man genauso führen. Ja, wir müssen ja sicherstellen, dass quasi größere österreichische Unternehmen auch tatsächlich in dieser Familienhand bleiben. Daher überführt man das Vermögen in eine Privatstiftung und wenn sie dann irgendwie die Erbinnen nachher streiten, dann wird das nicht sofort die Firma betreffen. Das ist sicher einer der Punkte. In vielen Bereichen sind es aber Privatstiftungen. Und jetzt kommen wir da auch hin, Privatstiftungen haben eben keinen gemeinnützigen Zweck. Und jetzt auch nicht irgendwie so einen Zweck der Sicherung einer Firma oder so, sondern die können einfach für das private ökonomische Interesse einer Einzelperson gegründet werden. Und sehr oft steht das im Stiftungszweck auch tatsächlich genauso drinnen. Sichert quasi die ökonomische Unversehrtheit und das Anwachsen der ökonomischen Absicherung für Person X. Dann ist natürlich schon die Frage, ist dort tatsächlich irgendein gesellschaftliches Interesse? Weil das könnte man jetzt bei einer Familiendynastie, Firma, die viele Leute beschäftigt, nur ganz gut argumentieren. Aber bei dieser Privatstiftung für die Absicherung der einzelnen Person kann man das schwer argumentieren. Und jetzt wieder am Beispiel Benko hat man das ja ganz gut gesehen, dass hier jetzt dieser Zugriff auf das Vermögen in der Privatstiftung nicht mehr möglich ist, weil das an seine Mutter überführt wurde. Und er halt nur zufällig dann irgendwie die Miete bezahlt bekommt oder was auch immer. Also da wird es dann juristisch eh gefährlich, was da genau dahinter steht. Aber da sieht man schon, das ist ein Interesse, das nicht irgendwie gesellschaftlich geprägt ist.
Also kann man sagen, es sind eigentlich rechtliche kleine Steueroasen?
Das würde ich jetzt sicher nicht so ausdrücken. Aber zu einem gewissen Grad sichert das Diskretion. Wenn man sich das anschaut, wie das geprüft wurde, sicher das auch ziemliche Unabhängigkeit. Und das hat natürlich schon eine Reihe von steuerlichen Vorteilen, die schon ein bisschen zurückgenommen wurden, aber die jetzt natürlich diese Vermögensabsicherung sicherstellen. Weil man könnte jetzt natürlich für so eine Übergabe von einem Unternehmen sich auch eine andere Möglichkeit überlegen. Das müsste jetzt nicht genau über diese Form der Privatstiftung funktionieren. Aber die Privatstiftung wird hier ganz oft verwendet. Und wir haben natürlich, und das ist auch ein ganz zentraler Punkt in unserer Studie, wir haben halt mittlerweile in Österreich eine ganze Industrie von Vermögensverwaltungskanzleien, Rechtsanwältinnen, die sich ganz speziell auf diesen Bereich fokussiert haben und dann natürlich sehr oft auch noch mit einem Family Office irgendwie in Liechtenstein verknüpft vielleicht, aber wo man ganz klar einen Ressourcenvorteil bei jenen hat, die das Vermögen verwalten und pachten gegenüber den Finanzbehörden, die das jetzt vielleicht, wenn sie denn das machen würden, kontrollieren könnten.
Ist es ein österreichisches Phänomen oder gibt es das in anderen Ländern auch mit den Privatstiftungen?
Ja, in dieser Form Also ich bin jetzt kein Jurist. Und es sind natürlich die Rechtssysteme auch nicht immer so leicht zu vergleichen. Also, aber dennoch, so dieses Privatstiftungsrecht ist schon was sehr Spezielles für Österreich und ist wohl schon auch einer der Gründe, neben einer extremen Konzentration im Immobilienbereich, einer der Gründe, warum die Vermögensungleichheit in Österreich derart stark ist, auch in einem europäischen Vergleich.
Jetzt die Frage aller Fragen, die wahrscheinlich allen schon unter den Nägeln brennt. Ja, was tun wir denn dagegen, dass das Vermögen so derartig ungleich verteilt ist? Kann man überhaupt irgendwas dagegen tun?
Ja, also man kann sicher was dagegen tun. Und ich denke, ein ganz zentraler Punkt ist tatsächlich, das stärker in eine gesellschaftliche Debatte zu bringen. Und die wegzubringen, wie Sie vorhin auch gesagt haben, so, ja, wir sprechen dann über so eine Mittelschicht und über so eine Leistungsgerechtigkeit. Und wenn wir über irgendeine Form von Besteuerung von Vermögen oder Erbschaften sprechen, dann hat jeder im Kopf oder ist dieses Bild so unglaublich oft schon irgendwo gebracht worden, dass alle das glauben, dass es um das kleine Häuschen der Großmutter geht, die sich das irgendwie erspart hat oder um den kleinen Handwerksbetrieb, der seine Übergabe nicht klären kann. Oder also wir haben immer so sehr realwirtschaftliche Bilder in unserem Kopf, die sehr nahe an den Alltagsrealitäten vieler Menschen sind. Was wir hier in der Vermögenskonzentration aber beobachten, ist einfach ganz, ganz weit weg. Also wir bezeichnen es auch als so eigentümliche Welt der Superreichen oder so einer Parallelwelt der Superreichen. Das heißt natürlich Besteuerung, Regulierung in diesen Bereichen. Diese Punkte wie das Privatstiftungsrecht, das es jetzt wirklich einzelnen Personen ermöglicht, irgendwie so, um Sie zu zitieren, eine kleine interne Steueroase zu schaffen. Diese Dinge gilt es natürlich in einer politischen Debatte zu bringen und auch zu kritisieren oder abzuschaffen. Oder vielleicht ein anderer Punkt, der das, glaube ich, nochmal ganz anschaulich macht, also so diese Verschachtelung von Unternehmensbeteiligungen. Auch das ist was jetzt natürlich nicht völlig neu ist. Und in vielen Bereichen macht es natürlich auch Sinn, wenn jetzt ein größeres Unternehmen hat, dass das verschiedene Sparten hat, die einzelne Unterfirmen jetzt sind. Was wir aber gefunden haben, und da sind wir wieder bei dieser Relation. Also da ist man vielleicht bei, keine Ahnung, wenn man irgendeinen größeren Betrieb vor sich, so einen mittelständischen Betrieb vor sich hat, dann vielleicht haben die dann irgendwie nur eigene Immobilienholding dort drinnen, vielleicht haben sie für den Verkauf eine eigene GmbH und dann irgendwie die zentrale RG oder so, dann hat man vielleicht 5 oder, keine Ahnung, 10 GmbHs, die da miteinander zusammenhängen und die gleichen wirtschaftlichen Eigentümer haben. Das kann irgendwie tatsächlich betriebswirtschaftlich noch Sinn machen. Was wir aber finden, in Summe haben wir, glaube ich, 12 Personen, die in mehr als 100 GmbHs Vorstände sind oder Geschäftsführerinnen sind. Das heißt, wiederum so eine Frage der Relation. Das kann keinen betriebswirtschaftlichen Sinn mehr machen. Also unsere Spitze war dann knapp 300 Positionen. Das heißt, da geht sich nicht einmal ein Arbeitstag pro GmbH aus, in der man aber Geschäftsführer ist. Also das ist absurd und erfüllt einen Zweck, der jetzt kein betriebswirtschaftlicher Zweck ist. Und über das zu sprechen, das zu regulieren oder auch zu verhindern, dass es so konzentriert ist und man letztlich im GmbH-Recht hat natürlich auch eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Auch das jetzt wieder, für den kleinen Handwerksbetrieb, keine Ahnung, für ein Installationsunternehmen, macht es durchaus Sinn, dass ich als Installateurin jetzt nicht mit meinem gesamten persönlichen Vermögen hafte, wenn ich in einer größeren Schule da die Wasserleitungen verlege, dann gibt es ein Leck und einen großen Schaden, dann soll ich da nicht persönlich haften. Das sichert der Gesellschaft mit beschränkter Haftung ab, das macht dann Sinn. Es macht aber sehr wenig Sinn, betriebswirtschaftlich oder auch haftungsrechtlich, wenn ich jetzt dieses Recht auf 100 oder 200 oder 300 GmbHs, die aber alle den gleichen Personen, den handelnden Personen gehören, aufblustere, quasi dieses beschränkte Haftungsrecht, dann für ein Riesenunternehmen habe, im Signa-Konzern war das genauso strukturiert. Das sind diese Dinge, die man durchaus politisch sehr gut regulieren könnte.
Mhm, die lassen sich natürlich nicht so gut verkaufen vielleicht, weil es ist doch sehr kompliziert. Es ist natürlich leichter zu sagen, eine Einkommensteuer, aber da kann sich ja viele leicht drum drücken. Also das vermute ich. Also eine Einkommensteuer, dann zahle ich mir halt weniger aus als Unternehmerin und den Rest verlagere ich auf die Cayman Islands.
Im Einkommensteuerrecht muss man eh sagen, da ist jetzt Österreich auch wiederum in einem internationalen Vergleich, was die Einkommensungleichheit betrifft, nicht so ungleich im internationalen Vergleich. Da haben wir ein progressives Einkommensteuersystem. Natürlich, das reguliert genau diese Ungleichheit. Im Vermögensbereich haben wir das nicht. Also natürlich, Vermögensteuer ist nicht der einzige zentrale Punkt. Ich habe jetzt eh schon gezeigt, da geht sehr viel mit Regulierungen. Aber natürlich ein ganz, ganz zentrales Moment wäre, über Vermögensteuer nachzudenken. Und das in eine Debatte zu bringen, was heißt das ganz genau? Also was nehmen wir da aus? Und quasi in allen Modellen, die diskutiert wurden, ist dieses kleine Einfamilienhaus der Oma überhaupt nicht relevant.
Ganz verstehe ich aber trotzdem nicht, warum dann gar nichts gemacht wird. Ich glaube an keine verschwörungstheoretische Sage, die sagt, alle Politikerinnen und Politiker hängen damit drin und deshalb machen sie nichts. Ich finde, das ist vielleicht ein bisschen zu einfach gesagt. Also warum ist es einfach so schwer, das zu regulieren, oder wieso kann man dem so schwer Einhalt gebieten? Ich glaube nicht, dass alle daran kein Interesse haben.
Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Ich habe ein paar Versuche einer Antwort. Also das eine ist tatsächlich dieses Ressourcenungleichgewicht. Also wir haben uns wirklich ein Rechtssystem geschaffen, durchaus wir als Gesellschaft, haben unser Rechtssystem geschaffen, das jetzt auch diese Industrie in der Finanzindustrie ermöglicht hat. Diese Beratungsindustrie, diese Vermögensverwaltungsindustrie. Und dort sind jetzt sehr, sehr viele Leute damit beschäftigt, alle juristischen Schlupfwinkel zu kennen, auszunutzen, so zu strukturieren, dass ihr Vermögen sehr schwer entdeckt werden kann und damit auch weniger besteuert werden kann. Und die Privatstiftungen sind da eins ein Beispiel, da findet man sicher auch noch viele andere. Und die stehen quasi einer Finanzverwaltung gegenüber, die in den letzten Jahren durchaus jetzt nicht unbedingt ausgebaut wurde, sondern hier eben einen massiven Ressourcennachteil hat. Und da gibt es viele Studien, die sagen, jede Finanzbeamtin, die in diesem Bereich von Kontrollrechten in verschiedenen Vermögensunternehmens, was auch immer, beschäftigt würde, amortisiert sich quasi doppelt, dreifach, vierfach. Also hätte man da mehr Leute, die da draufschauen würden, hätte man da viele Möglichkeiten. Also das ist sicher einer der Punkte. Wir haben hier wirklich eine kleine Gruppe, die jetzt nicht irgendwie in Hinterzimmern die Weltherrschaft an sich gerissen hat und alle Politikerinnen steuert, überhaupt nicht, sondern die diese Möglichkeiten hat, hier in diesen Regulierungsapparat einzugreifen. Ein Punkt. Ein zweiter Punkt sicher dieser Kanal von Medien. Wie sprechen wir über Vermögen? Wie sprechen wir über Ungleichheit? Das hat sehr viel mit dem zu tun, jetzt auch wenn man sich anschaut, wo hat die Vermögensungleichheit stark zugenommen, eben genau in dieser Phase von Privatisierungen, Aufkommen des Neoliberalismus, neoliberalen Thinktanks, deren zentrale Aufgabe es natürlich auch ist, hier Politik zu beeinflussen und die mit diesem Hintergrund gegründet wurden, die eben genau diese Narrative und Bilder und Geschichten von, wenn man sich wirklich bemüht, dann wird man das schon schaffen und was sehr Österreich-spezifisches, dass es fast so ein Kavaliersdelikt ist, irgendwie sich um Steuern zu drücken. Wenn wir dort in andere Länder schauen, da haben wir eine wesentlich höhere, auch quasi so ethisch-moralische Verpflichtung und werden jetzt Steuern nicht nur immer als eine Riesenlast gesehen, sondern eben ein Teil, sicher zivilisierte Gesellschaftsstruktur und Demokratie quasi auch schaffen zu können. Also so diese sehr große politische Frage, wie spricht man über das, ist sicher einer der Punkte. Und dann gibt es natürlich schon viele Bereiche, wo ganz konkret und ganz unmittelbar Einfluss genommen wird auf einzelne Politikerinnen, auf einzelne politische Parteien oder die Verwaltung, hier eben tatsächlich Dinge zu verhindern. Und auch in dem haben wir in Österreich viele Beispiele. Also wir hatten in Österreich über Jahre eine Taskforce Superreiche, die eigentlich genau dorthin schauen sollte und eben verhindern sollte, dass wir, ich meine, es ist jetzt sehr oft mit diesem Beispiel von Benko, aber dass es halt irgendwie die Großunternehmensprüfung in Wien gibt und dann gibt es irgendeine kleine Finanzverwaltungsbehörde irgendwo in Tirol, wo halt die natürliche Person steuerpflichtig ist und in diesem Bereich kann dann natürlich sehr viel verschoben werden und dann haben wir dazwischen noch eine andere Steuerbehörde und da werden natürlich diese Dinge hin und her geschoben und dann hat man natürlich schon gute Möglichkeiten als ökonomisch mächtige, einflussreiche Person Druck auszuüben auf eine sehr lokale, kleine Steuerbehörde, wo man sich vielleicht auch kennt oder wo es im Immobilienbereich für jede Gemeinde natürlich tatsächlich relevant ist. Siedelt sie hier ein größeres Unternehmen an und dann gibt es Möglichkeiten, hier vielleicht Umwidmungen zu beschleunigen. Oder so. Also ich denke, es gibt schon viele ganz direkte Formen der Einflussnahme, die das eben auch verhindern, über das zu sprechen. Aber ja, noch größer ist jetzt sicher diese gesamte Gemengelage und wie man über Vermögen spricht in Österreich.
Ja, super. Vielen Dank für das spannende Gespräch. Ich würde es gerne noch deutlich länger führen, aber leider sind wir jetzt schon am Ende. Ich fand es super spannend, darüber zu sprechen, wie groß das Vermögen eigentlich die Verteilung auseinandergeht und immer noch weiter auseinandergeht. Und wir sollten deutlich mehr darüber sprechen, finde ich. Und das war auf jeden Fall mein Anfang. Ja, vielen Dank.
Dankeschön.
Vielen Dank auch fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Gebt uns auch gerne eine gute Bewertung auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Feedback und Fragen gerne an podcast@derstandard.at. Wir freuen uns immer. Diese Folge wurde produziert von Daniel Rettitzecker. Ich bin Natascha Ickert und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.